Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge bei datanavigator.eu, dem Podcast zum EU Data Act. Und zwar der ersten nach dem Stichtag 12.09., dem Wirksamwerden des wesentlichen Teils des Data Acts. Zunächst begrüße ich meinen Co-Gastgeber Martin. Hallo Martin.
Grüße dich, Hubertus. Hallo.
Ja, seit einer Woche ist der Data Act nun wirksam. Viele fragen sich, wo, in welchen Branchen wird er denn am besten und am schnellsten Mehrwert bringen können? Manche fragen sich überhaupt, wird es überhaupt der Fall sein? Dazu schauen wir uns heute einen Sektor an, und zwar die Agrarwirtschaft. Und haben einen wunderbaren Gast bei uns, das ist der Professor Dr. Reinhard Granke. Hallo Reinhard.
Hallo Hubertus, hallo Martin.
Reinhard, du bist Agrarwissenschaftler, du bist Professor in Gießen, seit 30 Jahren, wie wir gerade gehört haben. Du bist langjähriger Geschäftsführer der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft gewesen und auch, und das finde ich besonders interessant, Kuratoriumsvorsitzender der Heinz-Lohmann-Stiftung. Und die ist eine Stiftung, eine gemeinnützige Gesellschaft zur, man höre jetzt genau hin, zur Förderung der Forschung über die Zukunft der Ernährung und des Ernährungsverhaltens. Also jemand, du als Vorsitzender und als langjähriger Agrarwissenschaftler, du bist jemand, der kennt die Landwirtschaft in- und auswendig. Freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Wollen gerne erstmal ein paar Takte von dir hören zu deiner Person, aber auch den Playern in dem Ernährungssektor.
Ja, vielen Dank, Hubertus. Drei Sachen zu meiner Person. Danke für die tolle Beschreibung, die dazu ist, um es ganz kurz zu sagen, ich habe mal Landwirt gelernt, habe mich aber im Wesentlichen danach mit der Gestaltung von Organisationen beschäftigt und eigentlich mit Daten, die wichtig sind, um die Produktion zu machen. Das heißt, nach meinem Studium, während der Promotionszeit, wurde ich Geschäftsführer einer großen Genossenschaft, bin danach in die Beratung mit den Schwerpunkten Strategie und Projektmanagement, dann, wie du sagtest, zur Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, jetzt wieder seit 3 Jahren in der Beratung bei Upgrade. Partner ist, glaube ich, ganz wichtig, Organisationsentwicklung zu sagen. Und nebenbei bin ich an der Uni. Ich habe seit 30 Jahren Lehraufträge, habe mich habilitiert und bin seit 2012 Honorarprofessor in Gießen. Nebenbei in verschiedenen Kuratorien, Stiftungen und Aufsichtsräten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das ist mir ganz wichtig, um vielleicht daraus abzuleiten, Landwirtschaft kann man nicht getrennt voneinander als einzelne Stufe sehen, sondern, um es heute neudeutsch zu sagen, ganz wichtig ist, dass man immer eine Food Supply Chain anschaut. Und Food Supply Chain heißt eigentlich von der Saat oder vor der Saat bis auf den Teller, heißt eine vernetzte Produktion und heißt auch für unser Thema Daten einen besonderen Anspruch an Datenerfassung, Datenauswertung und Datentransfer.
Sehr schön. Ja, das ist sozusagen der Programmsatz schon mal. Schauen wir mal in die Landwirtschaft rein. Wer, jetzt hast du schon gesagt, Wertschöpfungskette, aber wenn es um die Daten geht, welche Player gibt es denn da eigentlich? Also wer spielt mit den Daten und wie sieht es jetzt in der Landwirtschaft Stand heute oder vielleicht Stand 11. September aus? Und dann gucken wir, was sich da vielleicht in Zukunft ändern kann.
Also wir schauen mal, wie sich die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette aufbaut. Wir kennen alle Wertschöpfungsketten, die ja in der gesellschaftlichen und fachlichen Diskussion über Lieferketten-Sorgfaltsgesetz Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. Und wenn wir so eine landwirtschaftliche Wertschöpfungskette anschauen, da fallen uns natürlich als allererstes die wesentlichen Player ein. Die wesentlichen Player sind ganz hinten an der Kette, wenn ich mal auf Deutschland betrachte, unsere 83 Millionen Konsumenten. Weil Landwirtschaft und Lebensmittel tatsächlich die einzige Wertschöpfungskette ist, die jeden von uns jeden Tag mehrmals beschäftigt, weil wir etwas essen müssen, weil wir Nahrung zu uns nehmen, weil wir auch zelebrieren, wie wir essen. Und wenn wir ein bisschen die Wertschöpfungskette anschauen, dann gibt es wesentliche Unterschiede. Wenn wir die nächste Stufe zurückgehen, und das sind etwa 80% des Marktes, dann finden wir die Supermärkte und Discounter, im Wesentlichen bestimmt durch die 4 Großen, die nämlich Edeka, Lidl, Rewe und Aldi sind, die, glaube ich, allbekannt sind, plus dessen, was nochmal passiert in Direktvermarktung, verschieden kleinere und sonstige. Davor kennen wir die großen Verarbeiter und da können wir nochmal unterscheiden, ob Milch oder Fleisch, die sind sehr getrennt, um mal diese Beispiele zu nehmen, oder auch im Getreidebereich. Bei Fleisch sehen wir Verarbeiter wie Tönnies, Vion und Westfleisch. Und damit haben wir schon einen Großteil des Marktes abgedeckt. Und wenn wir bei Milch die großen Molkereien sehen, sei es deutsche oder europäische, das heißt die DMK-Gruppe, um ein Beispiel zu nehmen, Hochwald, Ammerland oder in Deutschland auch sehr aktiv Ala und Campina, Müllermilch, sehen wir auch dort relativ wenige Player, die den Markt beherrschen und die Wertschöpfungskette und die Produktentwicklung beherrschen. Davor gibt es eine Handelsstufe und davor ist die Landwirtschaft. Und das ist nun das Besondere an der Wertschöpfungskette, die ich beschrieben habe in den Verarbeitungsschritten und in den Handelsschritten, haben wir relativ wenige, wo die ersten 10 einen Großteil des Marktes vereinigen. In der Landwirtschaftsstufe ist es so, dass wir über 200.000 landwirtschaftliche Betriebe haben, die ganz wesentlich in diesen Ketten involviert sind, die Daten erfassen, die eine andere Organisationsstruktur, eine andere Organisationsgrundlage, auch ein anderes Unternehmensmodell haben, die dort aber eingebunden sind. Und vor der Landwirtschaft haben wir die entsprechenden Vorlieferanten. Auch da können wir noch mal ein bisschen die Trennung machen. Wenn wir die Milch anschauen, gibt es relativ wenige. So eine Kuh muss gemolken werden. Wenn wir aber GEA und Delaval als die beiden Großen ansehen, wissen wir, dass die einen Großteil des Marktes ausmachen, mit anderen, mit Lely. Und wenn wir mal in Richtung Pflanzenschutz gucken, sind auch die bekannten Syngentas, BASF, Bayers, Cortevas, KWS, relativ wenige, die diese Vorstufe organisiert haben. Also wenn wir Landwirtschaft anschauen, eine besondere Situation in der Wertschöpfungskette, weil in der Regel im Vergleich zu den Partnern sehr viele Unternehmen und in der Regel natürlich kleine Unternehmen, das klassische Bild des Familienbetriebes oder des erweiterten Familienbetriebes oder kleiner GmbHs und Personengesellschaften dominiert diese Stufe, die sich organisatorisch wesentlich von den anderen unterscheidet und die ganz wesentlich in der Beschreibung dieses Bildes sind.
Ja, super, vielen Dank. Das ist natürlich sehr hilfreich, da nochmal den Überblick zu bekommen. Die Komplexität, die hat man mal gar nicht so vor Augen. Also ich als Laie, wenn ich an Landwirtschaft denke, dann denke ich so eher an das Handwerkliche, das sehr Körperliche. Stell mir da so den Bauern vor, der seinen Acker bestellt, das ist natürlich schon lange, lange nicht mehr so. Insofern vielleicht den Bogen jetzt auch zu unserem eigentlichen Thema Data Act so ein bisschen rüber gespannt. Digitalisierung und Daten, das ist ja dann doch auch nichts Neues. Das beginnt ja jetzt nicht erst mit dem 12. September. Hoffentlich gibt es jetzt einen Schub, aber vielleicht holen wir uns mal ab, was so in der Digitalisierung in den letzten Jahren schon passiert ist, auch in der Landwirtschaft, und was vor allen Dingen da die Daten schon eine Rolle gespielt haben. Das ist ja nichts Neues.
Also wenn wir mal die Stufe Landwirtschaft anschauen, ist es ganz interessant, das mal in zwei Phasen zu schauen. Nämlich Landwirtschaft historisch und das vielleicht als kleiner Sidestep, ist schon eine Branche, wo übrigens mit staatlicher Unterstützung sehr früh Daten erfasst worden sind. Also beispielsweise nach dem Krieg unter dem Eindruck der Hungerjahre war es ein wesentliches gesellschaftlich und politisches Ziel, die Leistung zu steigern. Mehr Milch pro Kuh, mehr Fleisch pro Kuh und Schwein, um einfache Sachen zu nehmen. Und dazu gab es Produktionsdaten und dafür sind ganz früh schon große Systeme mit staatlicher Unterstützung zur Erfassung dieser Produktionsdaten geschaffen worden, die übrigens Datenreihen und Datenbesitz haben bis in die 50er Jahre in dieser Zeit, zum Teil sogar darüber hinaus. Ganz klassisch staatlich gefördert. Ein zweiter Punkt, der hinzukommt, und das hast du beschrieben, die Digitalisierung des landwirtschaftlichen Betriebes, nimmt natürlich unglaublich zu. Und ein Kern in dieser Digitalisierung ist der Traktor oder der Mähdrescher als Kernmaschinen. Und wenn man sich so einen Traktor anschaut, dann muss man einfach sagen, was die Digitalisierung dort schon gemacht hat. Auch Automatisierung, autonome Fahrsysteme, Datenerfassung, Sensorik. Da glaube ich, und wir haben letzte Woche die IAA gehabt, kann sich vielleicht der ein oder andere Autohersteller tatsächlich was anschauen. Das sind hochkomplexe, komplizierte Maschinen in einem hohen Komfort, hohen Standard, die eine Menge Daten erfassen, was den Traktor angeht. Ein zweiter Punkt kommt hinzu und wir haben den Traktor quasi als die Maschine des Pflanzenbaus. Wenn wir heute sehen, wie Digitalisierungsbestrebungen beispielsweise in einem Kuhstall oder in einem Schweinestall abgehen, dann wissen wir, dass es dort Kamerasensorsysteme gibt, die im Hinblick auf Tierwohl Daten erfassen, die Bewegung analysieren, die Fressrhythmen analysieren bei den Tieren, die Futteraufnahme analysieren, um eben entsprechende Daten zu haben, um die Kuhgesundheit und die Leistungsfähigkeit und das sogenannte Tierwohl zu steigern. Auf der anderen Seite werden Daten auf den Betrieben erfasst, die hinten bei dem Produkt dann kommen. Wer hätte vor 15 Jahren gedacht, dass wir Weidemilch kaufen, um ein Beispiel zu nehmen? Und es gibt entsprechende Daten von den Betrieben, dass die Tiere beispielsweise 120 Tage, 6 bis 8 Stunden Weidegang oder Zugang zu Weideflächen entsprechend haben wollen. Und diese Daten werden nicht nur auf den Betrieb erfasst, die dahinter sind, sondern diese Daten finden wir alle, wenn wir heute in den Supermarkt gehen und Weidemilch kaufen, auf unserer Milchpackung. Das heißt, Datenerfassung auf dem landwirtschaftlichen Betrieb hat eine hohe Historie, erfährt über Start-ups, über Sensortechnik eine unglaublich innovative Entwicklung. Und ich bin jetzt nicht mal auf andere Maschinen angegangen, sondern habe nur ein kleines Highlight gegeben, sodass eine Menge von Daten verfügbar sind, die ganz unterschiedlich genutzt werden, nämlich zum einen mal für den Betrieb, zum Optimieren der betrieblichen Abläufe, zum anderen mal aber auch an Informationen für vor- und nachgelagerte Bereiche, um entweder ein Produkt zu klassifizieren oder um die Unterstützung Predicted Maintenance, um hier nur ein Stichwort von vielen zu nennen, entsprechend zu sichern und damit Schlagkraft und Effizienz zu erhöhen.
Das heißt, also da hast du jetzt ein sehr, sehr weites Feld aufgemacht und sagen wir mal die Heterogenität jetzt der Wertschöpfungskette, ja, von wenigen Herstellern, von Saatgut und so weiter auf sehr viele landwirtschaftliche Betriebe, zwischendurch wieder eng in der Handelskette und dann wieder auf die 83 Millionen Verbraucher in Deutschland. Und so ähnlich scheint mir das ja jetzt auch bei der Datenerfassung zu sein, ne? Also, dass die Gründe, warum man Daten erfasst als Landwirt, ganz unterschiedliche sind. Aus eigenem Interesse, weil ich meine Kuh optimieren möchte, ja, aus vielleicht Nachweiszwecken, dass ich irgendeinem Siegel nachweisen muss, dass ich Weidemilch herstelle, ja, oder Verbraucher das wissen wollen. Wie kann man sich das vorstellen jetzt aus Sicht eines Landwirts? Kommen dann Vertriebler für Videoüberwachungsanlagen und sagen, ja, hier, schau, damit kannst du das und das machen? Oder ist das aus eigenem Antrieb? Gibt es Maschinen, wo das mitgeliefert wird? Wie kommt die Digitalisierung oder wie kam die Digitalisierung in der Vergangenheit zu den Bauern?
Also ich glaube, es gibt 3 Motivationen dazu, weil ich habe ja gesagt, es gibt 250.000 Betriebe. Und das Tolle ist, hinter diesen 250.000 Betrieben stehen natürlich auch 250.000 Landwirte und Landwirtinnen, die in ihrer Heterogenität genauso sind wie die technischen Anwendungen. Und deswegen gibt es, glaube ich, Standards, die in einem Prozess eingehalten werden müssen und die gemessen werden müssen, wo es ganz lange vertragliche Beziehungen gibt, die der Landwirt an eine Molkerei liefert, um das Beispiel zu nehmen, die ein Hähnchenerzeuger an den Verarbeiter liefert, die ein Getreideerzeuger an seine Mühle liefert. Das ist das Klassische, was passiert. Das sind auch etablierte Wertschöpfungsketten. Dort werden Daten weitergegeben. Dort gab es in der letzten Zeit eine Menge Innovationen, die die Digitalisierung als Prozessoptimierung verstehen, indem nämlich Daten anders übergeben werden als schriftlich mit Zetteln und sonstiges. Ich glaube, das ist ein klassisches Modell. Das zweite ist, was man sagen muss, ist die Innovationskraft des Landwirtes. In der Regel zusammen mit einem Hersteller von Maschinen, um mal ein wesentliches Beispiel dort zu nehmen. Das heißt, es werden die entsprechenden Daten und Sensoren mitgeliefert, ist übrigens vergleichbar. Ich hatte vorhin das Beispiel des Autos, wie ein Auto, das heute auch hunderte von Sensoren hat, wenn wir ein neues kaufen. Genauso trifft das für einen Traktor zu, genauso trifft das übrigens auch zu, wenn ich heute ein Anhängegerät, ein Pflug, ein Grubber, eine Kreiselecke kaufe, die letztendlich Daten erfassen, die Daten weiterleiten und zusammenfassen. Die Investitionen darüber und den Nutzen darüber liegen bei dem Landwirt. Auch dort gibt es eine große Spannbreite. Und es gibt ja durchaus Entwicklungen, die heute genau über diese Daten hohe Einsparungen haben. Nehmen wir ein Beispiel Pflanzenschutz. Dort, heute gibt es beim Pflanzenschutz Roboter oder Systeme, die eine Einzelpflanze erkennen und entscheiden, ob diese Pflanze mit einem Pflanzenschutzmittel oder mit einem Dünger dahin kommt. Und dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass wenn eine Einzelpflanzenbehandlung geht, wesentlich weniger Dünger gebraucht wird pro Hektar, als wenn das breit gestreut wird. Also das ist der betriebswirtschaftliche Nutzen. Der wird von einem Hersteller mitgeliefert und der wird von einem Landwirt mit seiner Maschine entsprechend genutzt. Die das machen, ist auch ganz klar, es sind die etablierten Firmen auf der einen Seite, die, um die Nutzung ihres Grubbers sicherzustellen und auch den Verkauf sicherzustellen, bestimmte Daten erfassen müssen, um den Standard der Branche zu haben. Und es sind natürlich auch eine ganze Menge Start-ups. Wir erleben immer mehr, die von der Technologie können, die eine Sensortechnik, die ein Stück Messbarkeit können und sagen, hey, wir können diese Technik innerhalb der Landwirtschaft entsprechend übertragen. Und Landwirte sind technisch sehr affin und nutzen das auf ihren Betrieben. Und es gibt durchaus, wie bei allem auch, dort Innovationsführer, die das sehr früh nutzen. Und es gibt natürlich Leute, die das etwas später gucken. Spannend in der Entwicklung des Organisatorischen ist, dass viele dieser Maschinen, das muss man dort auch sagen, natürlich ein bestimmtes Investment bedeuten und damit auch eine andere Organisationsform auf den landwirtschaftlichen Betrieben, weil beispielsweise die Anschaffung einer solchen Technologie teuer ist und deswegen überbetriebliche Modelle oder Lohnmodelle dafür dienen müssen, um die dort einzusetzen.
Ja, Wahnsinn. Erstmal eine Verständnisfrage. Was ist denn ein Grubber bitte, Reinhard?
Entschuldigung. Also ein Pflug, der pflügt ziemlich tief und dreht die Erde. Das ist wie, wenn du in deinem Garten mit dem Spaten machst.
Alles klar. Super.
Wenn du einen Grubber hast, ziehst du ein Zinken in unterschiedlicher Tiefe durch den Boden. Du wendest ihn nicht, du lockerst ihn.
Ah, wunderbar, wunderbar. Okay, sehr schön. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal etwas tiefer einsteigen, was die Daten anbelangt. Du hast jetzt also den Grubber erwähnt, den Traktor, und der Grubber kommt vielleicht sogar von einem anderen Hersteller, das nehme ich mal an, aber auch die Melkmaschine. Wie ist es denn mit den Daten, die sich in diesen, die durch die Nutzung dieser Geräte, die geriert werden? Wo landen die heute? Wer hat darauf welchen Zugriff? So in Vorbereitung auf die Diskussion, die uns dann gleich beschäftigen wird, was hat sich mit dem 12. September und der Wirksamkeit des Data Acts geändert? Aber erstmal gucken wir mal darauf, wie es heute läuft.
Ja, gut, heute läuft es so, dass natürlich ein Teil der Daten beim Landwirt landet. Und eine wesentliche Herausforderung für die Betriebe ist heute eben die Konnektivität dieser Daten. Das heißt, wie verbinde ich die quasi auf meiner betrieblichen Ebene? Wie sind Schnittstellen definiert? Welche Standards gibt's? Welche technischen Übersendungen gibt's? Und da sind wir noch nicht so weit, dass es ein System gibt, die alle Daten verbindet, sondern es gibt eine ganze Menge von Subsystemen und es gibt übrigens auch eine ganze Menge von Systemen, die nebeneinander existieren, wo allein die Datenübertragung, die sinnvoll wäre, heute technisch noch nicht hundertprozentig funktioniert und das tatsächlich besondere Herausforderungen hat. Es gibt durchaus
Ja, die kurze Nachfrage nochmal. Also beim Auto wissen wir, oder beim Bus beispielsweise, dass ein Bruchteil der Daten letztendlich bei dem Flottenbetreiber landet. Sehr viel mehr Daten gehen aber an den Hersteller. Ist das hier bei Traktoren und bei Grubbern auch so, oder werden die Daten eigentlich so zu 100% dann dem Nutzer, dem Landwirt zur Verfügung gestellt? Und dann vielleicht noch gleich eine Folgefrage. Und welche Rolle spielen die dabei die von dir angesprochenen Startups?
Gut. Also ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Natürlich gehen die Daten, die den Landwirt betreffen, auch an den Landwirt. Das heißt, wenn ich irgendwo ein System habe, was beispielsweise über Farben misst, wie der Düngezustand eines Acker ist, geht sowas in eine Ackerschlagdatei, um dann bei der nächsten Düngung wieder verwendet zu werden. Und damit liegt der Nutzen beim Landwirt. Das ist das eine. Zum anderen mal so ist es beim Traktor natürlich auch so, dass es bestimmte Daten gibt, die an den Hersteller gehen, die eben, ich habe vorhin schon mal genannt, Predicted Maintenance und sonstige Bereiche entsprechend abdecken. Also das ist ein geteilter Bereich, was das angeht.
Und Reinhard, ganz kurz nochmal Zwischenfrage, zahlen die Landwirte dafür? Also gibt es sozusagen ein kostenpflichtiges Dashboard, wo ich mir die Düngezustände und oder die, den Zustand meines Traktors, es sind ja so viele Bereiche jetzt bei euch, anschauen kann? Oder ist es quasi mit dem Service abgegolten? Wie ist es zurzeit?
Also es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt durchaus Modelle, wo für die Datenauswertung und auch für die entsprechenden Programme ein Mehrwert und eine Wertschöpfung generiert wird. Es gibt aber auch Modelle, wo das eine Serviceleistung ist, wo quasi im Gesamtpreis der Maschine dies eingepreist wird. Weil es nach wie vor in der Branche so ist, dass viel Wert natürlich an Stahl und Eisen festgemacht wird und man dort entsprechend an einem Übergang ist und in diesem Übergang gibt es ganz unterschiedliche Modelle, die wir auch aus allem anderen kennen, von Lizenzmodellen angefangen, von Software-Updates zu erwerben, von Serviceleistung auf der anderen Seite. Also da würde ich sagen, meiner Einschätzung nach, da gibt es noch kein durchgängiges Modell über alle Hersteller, über alle Ketten, über alles, was entsprechend dahinter ist. Was Startups entsprechend angehen, ja, ist das eine gute Frage. Also wie bei all diesen Technologien erfahren wir viele Startups, die außerhalb der Landwirtschaft starten, weil letztendlich eine Sensortechnik, und ich nenne mal das Beispiel, wenn du heute ein Kamerasystem für einen Kuhstall einbaust, um die Kuhbewegungen zu analysieren, oder es gibt jetzt ein neues Modell, das rein mit Hand von Kameras eine Gewichtsschätzung machen kann, die sehr genau ist, dann gibt es natürlich eine ganze Menge Anleitungen oder Ableitungen von anderen Branchen, die auch mit diesen Kamerasystemen arbeiten. Also um das Beispiel zu nehmen, wenn du Kamerasysteme und Bewegung sehen, fällt uns sofort Fußball ein, weil beispielsweise eine DFL ein Riesenprojekt hat, um dies für Fußball zu machen. Aber die Idee und der Transfer in einen Kuhstall eigentlich, ich lasse jetzt mal Kosten und Komplexität raus, ein ähnliches Modell ist. Der ganz wesentliche Punkt, der aber dahinter ist, und das ist sicherlich eine Challenge für die Startups, wie definiere ich Schnittstellen und Verträge zu denen, die das entsprechend auswerten? Und wie kriege ich das dahin? Also das heißt, wie kriege ich eigentlich eine Anwendung, die Daten produziert, produktiv in die Programme, in die Auswertung, in die Farmmanagement-Programme, aber vielleicht auch an Hersteller, die das brauchen, entsprechend weiter. Und da gibt es eine ganze Reihe, wenn man ein bisschen die Branche betrachtet, und das gilt jetzt nicht nur Start-up, sondern auch etablierte Player, dass es entlang der Wertschöpfungskette völlig neue Allianzen gibt, völlig neue Kooperationen, übrigens auch völlig neu entwickelnde Organisationsmodelle, die dahin gehen, Daten gemeinsam zu nutzen, Daten zu verbinden, um entsprechende Auswertungen, um entsprechende Algorithmen zu haben, die eine optimierte Nutzung dieser Daten erlauben.
Ja, interessant. Also du erwähnst jetzt mehrfach Standards, Formate, Datenformate, Datenqualität, glaube ich, steckt dahinter auch. Das sind natürlich Themen, die sektorübergreifend fast überall auftauchen, in allen Sektoren. Das, was wir sonst viel sehen, ist so die Verfügbarkeit von Daten. Also gerade wenn wir wieder so an die Busflotten beispielsweise denken, da stellen wir fest, dass eben viel mehr Daten eigentlich verfügbar sein könnten, nämlich sie werden gemessen, sie werden zurückgesendet an die Hersteller, aber sie gelangen nicht an diejenigen, die vielleicht damit was machen können, an die Nutzer oder eben an Startups. Da setzt jetzt der Data Act ja an. Der Data Act hat zum Ziel, diesen Datenschutz zu heben und eigentlich ja dieses Charakteristikum Non-Rival Asset, man kann Daten eben mehrfach nutzen, das irgendwie in den Markt zu bringen. Wo siehst du da das Potenzial? Wo liegen die Daten, die ungenutzten oder nicht genügend genutzten Datenpotenziale in der Wertschöpfungskette, was jetzt Maschinendaten anbelangt?
Ja, also ich glaube, es gibt in jedem dieser Wertschöpfungskettenschritte ungenutzte Maschinendaten, die in Algorithmen eine Information fürs Produkt geben oder für die Prozesseffizienz. Und die Fantasie, dies zu machen, übrigens auch die Schnelligkeit, wie Sensoren und Messsysteme entwickelt werden, übrigens auch die Preisgünstigkeit inzwischen dieser Systeme, wird dort entsprechend zunehmen. Was der Data Act ausmachen wird, ist, glaube ich, ganz strategisch die Frage, dass ich mir heute nicht nur Gedanken machen muss, und das sehen wir bei vielen Startups. Wenn ich mir viele Startups angucke, gibt es zwei Fokusse. Der eine Fokus ist, wir haben unglaublich viele technologiebegeisterte Gründer. Das macht auch Spaß, die zu sehen, von Uni-Ausgründung angefangen, die begeistert sind von der technischen Idee. Die allerdings relativ wenig Ahnung sehr oft von Markt und Marktpotenzialen hat. Deswegen haben wir ja auch nicht ganz so viele Einhörner, um es mal sehr einfach zu sagen, obwohl da oft tolle Ideen dahinter ist. Und ich glaube, man braucht heute ein Konzept, man braucht heute ein Organisationskonzept. Wo will ich mich einklinken? Welchen Nutzen haben meine Daten? Wie smart kann ich meine Daten an A, den Nutzer zurückbinden, und B, wie smart kann ich mich in der Kette vernetzen und muss frühzeitig eigentlich gucken, wo sind meine Partner, und muss genau diese Gespräche aufnehmen. Und genau das erleben wir, wenn ich so in mein Umfeld schaue. Und das habe ich vorhin schon mal an einer Sache gesagt, dass neue Kooperationen und Organisationsformen zu stehen. Das heißt, mein Businessmodell wird ein bisschen anders. Es wird nicht nur technisch fokussiert und effizienzfokussiert, sondern es wird tatsächlich auch Organisationsstruktur fokussiert. Und ich muss mir sehr genau Gedanken machen, wo passe ich mich ein, wo habe ich Kooperation und wo habe ich auch Nutzen von Leuten, die auch Daten erfassen. Das heißt, über meinen Tellerrand hinausschauen.
Prima, Reinhard, das ist ja so ein bisschen unser und vor allem Hubertus Mantra, ne? Sich zusammensetzen, zu schauen, wo kann man gemeinsam Mehrwerte schaffen mit den Daten, die da sind. Und jetzt auf die Landwirte und die landwirtschaftlichen Betriebe geschaut, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann auch, sagen wir mal, anders interessant werden für andere Player in der Wertschöpfungskette oder im Markt, nicht nur für Startups, sondern eben auch für Leute, die sagen, schaut, wenn wir uns jetzt hier zusammentun und die Daten mal aggregieren, die wir hier sammeln, können wir noch ganz woanders hinkommen. Jetzt mal unabhängig vielleicht davon, wer da jetzt am Ende mit Geld verdient. Ne? Und der Data Act ist dann eben schon Hebel, ja jedenfalls mal den Lieferanten vernetzter Produkte zu sagen, schaut, ja, ihr sind jetzt nicht auf euer Gutdünken angewiesen, dass wir diese Daten da bekommen, sondern wir haben einen Anspruch darauf und wollen, dass ihr die uns zur Verfügung stellt und oder nicht uns, sondern eben dieser Initiative, an der wir hier beteiligt sind. Wo siehst du denn, sagen wir mal, neben den schon angesprochenen Punkten noch die größten Herausforderungen, die jetzt so dem Datenaustausch entgegenstehen?
Also die größten aus meiner Sicht sind mit die größten Herausforderungen, die alten, die neuen, nämlich Schnittstellen zu schaffen. Und Schnittstellen einfach zu schaffen und Schnittstellen auch für Daten, die relativ selbstverständlich sind, einfach handelbar zu machen. Also wenn wir jetzt einen Nutzen in einer Firma sehen, die in den Wertschöpfungsketten davor und danach ist, da wissen wir, dass ganz viele Spezialisten sitzen, die das sowohl technisch mit allen Facetten beschaffen. Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist sehr klein und hat in der Regel Generalisten für solche Sachen setzen. Das heißt, wir brauchen anwenderorientierte Lösungen, um dies zusammenkriegen. Dieser Support kann auf der einen Seite mit Sicherheit noch wesentlich besser werden, was das angeht. Und diese Einfachheit, diese Smartheit für einen Landwirt ist ganz wesentlich. Da kommen wir wieder zu Standardsetzung, da kommen wir wieder zum Austausch, da kommen wir wieder zur Einfachheit und wir kommen vor allen Dingen zu einer Sache und die müssten wir auch nochmal diskutieren in dem Zusammenhang. Ich glaube, in Zukunft wird es nicht das Problem sein, Daten zu erfassen und Daten zu generieren, weil wir werden unglaublich viel Daten über wirklich fast alles haben, sondern in Zukunft wird eine ganz wesentliche Frage sein, die intelligente Auswahl der wesentlichen Steuerungsdaten. Und da fällt mir immer so ein Begriff der Balance Scorecard ein aus dem Controlling. Ich weiß, das ist jetzt BWL zurück. Aber de facto sagt das, ich steuere das Unternehmen mit 4, 5 wesentlichen Größen, die sich das Unternehmen ziehen. Und ich glaube, das wird eine der wesentlichen Challenges werden, nämlich Algorithmen zur Verfügung zu stellen, die die richtigen Daten integrieren und die entscheidungsrelevante Daten und Lösungen und Vorschläge auf den verschiedenen Stufen kriegen. Besondere Challenge wird es für den landwirtschaftlichen Betrieb, weil ganz viele Daten laufen und er eben relativ beschränkte Mittel aufgrund von Größe und der besonderen Struktur haben wird. Also da sehe ich eine ganz wesentliche Herausforderung, dies nochmal zu vereinfachen und nicht innerhalb der Komplexität zu gehen.
Also das klingt ja unmittelbar nach einem Business Case für die besagten Startups, ne? Also der Landwirt, der Einzellandwirt, der will seinen Acker bestellen, der will sich ja nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Das ist doch genial eigentlich. Genau da sollten die Startups ansetzen. Vielleicht noch ein Gedanke dazu.
Eine Folge. Ja? Und ja, Entschuldigung, Hubertus, ja, mach weiter.
Nein, ich wollte nochmal nachhaken. Du sagtest interessanterweise, es geht darum, die richtigen Daten zu nutzen. Nicht alle, sondern die richtigen. Das ist auch ein Thema, was wir immer wieder aufgreifen. Was sind die richtigen für wen? Das ist eben unterschiedlich. Nicht? Der Landwirt ist interessiert an anderen Daten als vielleicht der Maschinenhersteller, als vielleicht das Startup. Darüber sich nicht nur Gedanken machen, sondern sich auch auszutauschen, ne? Um zu verstehen, was ist das Interesse der Beteiligten an den vielen Datensätzen, und häufig ist das komplementär und nicht im Wettbewerb. Ne?
Genau. Man muss wissen, für was man Daten generiert, und man muss eigentlich auch wissen, für was man Daten weitergibt oder gemeinsam nutzt. Das heißt, es braucht eine ganz klare Digitalstrategie, so darf ich das mal bezeichnen, oder Datenstrategie heute für die Betriebe. Und das betrifft nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe, sondern das betrifft die gesamte Wertschöpfungskette. Da gibt es weiter ungehobene entsprechende Potenziale. Also wenn wir in die Verarbeitung gucken, da gibt es auch noch eine ganze Menge von Modellen, wo, glaube ich, noch echte Potenziale sind. Aber wesentliches Potenzial ist unter anderem auf dieser Landwirtschaftsstufe, und jeder landwirtschaftliche Betrieb muss sich an dem Punkt klar werden. Und danach werden sich übrigens auch entsprechende Vereinbarungen, Kooperationen, was ich vorhin genannt habe, entsprechend richten. Da kommen wir zu einem Punkt, wo auch Politik begleiten will. Also die BLE hat jetzt zum Data Act ein Merkblatt rausgebracht, wo es Musterverträge geben wird, um genau diese Beziehung auch für die Landwirte entsprechend zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu geben. Und ich gehe mal davon aus, dass das ein oder andere davon natürlich auch in der Praxis ankommt.
Das heißt, du siehst schon Politik, vielleicht auch Verbände da in der Vorreiterrolle, weil es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie schafft man es, dass jemand hat eine Idee, ja, dass der jetzt sozusagen die richtigen Leute in der Wertschöpfungskette und dann auch die nötige Breite vielleicht in den einzelnen Stufen findet, um da seiner Idee zum Durchbruch zu helfen. Ne?
Ja, gerade jetzt in der Übergangsphase. Der European Data Act ist eine Sache, der für viele in der Kette, und ich glaube, da ist die landwirtschaftliche Food Supply Chain nicht die einzige, nach wie vor eine Wolke ist. Und wenn wir die Umsetzungen sehen, die ja auch für 2 Jahre nochmal, wenigstens so, wenn ich es richtig verstehe, gestuft ist, werden wir natürlich jetzt erstmal einen Erkenntnisprozess haben und auch ein Stück Standardisierungsprozess, der bei den Leuten und in den einzelnen Stufen angeht. Hier sagt die Politik, so verstehe ich das vom BMEL, da unterstützen wir mit Muster und Rahmen, um erstmal ein Verständnis dafür zu schaffen. Ich weiß aber auch von verschiedenen Herstellern in der Kette und auch von Landwirten, dass man sich das durchaus bewusst ist und mir sehr offen darüber spricht, wie man das denn in Zukunft organisiert, weil mal A, den Wert von Datenstandard, und zwar in den unterschiedlichen Kategorien für eins selbst innerhalb der Optimierung, aber auch in dem gemeinsamen, übrigens auch, und jetzt blicke ich mal weit über den Tellerrand hinaus, bis hin zum Produkt, weil das haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert. Ich persönlich glaube, dass in Zukunft über diese Daten auch die Produktdifferenzierung viel, viel mehr laufen wird und wir ganz andere Modelle dahin machen können, übrigens auch im Datenrückfluss, aber das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema, was dahinter kommt. Und da glaube ich, dass die Politik Rahmenbedingungen macht und sicherlich Verbände als Plattform von Unternehmen sind ganz wichtig in der Standardsetzung. Da sind ja auch schon viele Verbände aktiv. Es ist auch der DIN. Also es ist ja nicht so, dass es keine Aktivitäten zur Standardisierung gibt. Aber wie immer das bei Standardisierungsprozessen ist, du musst halt alle mitnehmen. Und das dauert, weil nicht alle so lang sind. Da würde sich sicherlich jeder einen etwas schnelleren Fortschritt wünschen, gar keine Frage. Aber natürlich sind dort Verbände und auch Politik gefragt, und zwar bei der Rahmenbedingungssetzung, nicht im Detail. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der dahin kommt und der ganz wichtig ist, um dies entsprechend zu unterstützen.
Ja, vielleicht ganz kurz an der Stelle ein Querverweis. Es gibt ja schon den Common European Agriculture Data Space, auch zu finden unter www.ceads.eu. Das ist eine EU-Initiative. Da geht es genau darum, so eine Trusted-Umgebung zu finden, also zu kreieren, in der dann Daten ausgetauscht werden können. Aber vielleicht nochmal zu deiner These. Also die Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden. Was meinst du damit? Welche Rahmenbedingungen stellst du dir vor? Was wünschst du dir von der Politik, vom Ministerium, vielleicht auch den Verbänden?
Also von den Verbänden habe ich schon gesagt, Standardisierung, aber auch ganz wesentlich noch Aufklärung zu diesem Thema. Das mag vielleicht in Industriestufen schon weiter sein, aber ich glaube, für die Stufe Landwirtschaft ist es nach wie vor wichtig, den 250 oder wie viel auch 1000 Landwirten einmal tatsächlich noch das Bewusstsein dafür zu schärfen. Das ist der eine Punkt. Und das ist eine Aufgabe von Verbänden, wenn du so willst, und natürlich auch der Politik. Und das Zweite ist, und deswegen finde ich diese Initiative des BMELs auch gar nicht schlecht, zu sagen, jawohl, es gibt Rahmenbedingungen, es gibt durchaus Muster, in denen ihr denken könnt, aber individualisiertes. Das heißt, nicht nur in der hohen Wolke zu schweben, um das mal bei Daten passend zu sagen, sondern auch zu sagen, okay, hier gibt es Muster, die sind verwendbar, die sind anwendbar. Wobei natürlich bei der Komplexität der Betriebe man nicht außer Acht lassen darf und deswegen, Martin, gibt es ja auch Leute wie euch, dass das natürlich jeder Betrieb mit einer unterschiedlichen Strategie auch unterschiedliche betriebliche Anforderungen, auch unterschiedliche Beziehungen zu seinen Lieferanten als auch zu seinen Abnehmern hat.
Ja, wobei es hier wahrscheinlich so sein wird, dass ich mir vorstellen könnte, ja, oder so ist es in anderen Branchen, ne, dass wenn halt 200.000 landwirtschaftliche Betriebe 7 Herstellern und einerseits und 15 Abnehmern andererseits gegenüberstehen, dass da die Diktion der Verträge wahrscheinlich eher von dort kommen wird, oder Diktion, entsprechende Vorschläge, könnte man auch sagen, aber auch da kann man ja Einfluss nehmen, ja, in kooperativer Zusammenarbeit, in verschiedenen Versuchen, sich da zusammenzusetzen und, naja, wie es Hubertus vorhin auch gesagt hat, ja, der eine braucht die Daten, der andere braucht die Daten, und es muss eben nicht so sein, dass man da, oder es wird nicht so sein, dass man dem Hersteller da was wegnimmt, wenn man da noch weitere Daten, die bisher vielleicht gar nicht interessant schienen, herausverlangt und Dritten möglicherweise zur Verfügung stellt. Ich muss ein bisschen denken an unsere Predictions-Folge von der letzten Woche, Hubertus, wo wir gesagt haben, ein Stein bringt den anderen ins Rollen. Und ich glaube, die Landwirtschaft ist ein exzellentes Beispiel, wo die Steine an ganz verschiedenen Stellen rollen können. Ja, sie können eben von der Herstellerseite kommen, sie können davon kommen, dass Landwirte den nächsten Innovationsschritt gehen und Potenziale heben wollen. Es kann sein, dass es Startups gibt, es kann kommen aus den Agricultural Data Space, den es gibt, wo sich Leute eben zusammentun und so weiter. Also da, oder Hubertus, sehen wir einfach viele Möglichkeiten, die es geben kann, um das voranzubringen.
Ja, und das Spannende ist ja auch, dass, wie Reinhard uns hier nochmal dargelegt hat, dass einfach Daten kein neues Thema sind an für sich. Ne? Also ihr beschäftigt euch eben schon seit langer, langer Zeit mit Daten. Du sagtest vorhin, du erwartest, dass es auch durchaus Auswirkungen gibt von dieser besseren Datennutzung, wenn ich es richtig verstanden habe, letztendlich down the Food Chain bis hin zum Consumer. Habe ich das richtig verstanden? Was für einen Impact könnte es haben, wenn wir jetzt mehr Maschinendaten, ja, Flugdaten, Weidedaten, Melkdaten und so weiter zur Verfügung haben? Was für einen Impact erwartest du für die 83 Millionen Nutzer auf der Essensseite?
Ja, um es vielleicht ganz einfach zu sagen, ich habe ja vorhin mal mit der Historie nach dem Krieg angefangen. Ich will das jetzt hier an diesem Punkt nicht zu lange ausführen. Aber wir haben ja ganz wesentlich immer einen Fokus aufs Produkt gehabt. Ein Produkt muss schmecken und das Produkt muss gut sein. Wir haben relativ wenig Fokus auf den Herstellungsprozess gehabt. Und wenn wir historisch schauen, das nur als eine, da hat der Herstellungsprozess, das ist eine wesentliche Innovation oder die Innovation der Bioproduktion, dass der Herstellungsprozess auf einmal eine Rolle am Produkt gespielt hat. Obwohl, und da gibt es viele Untersuchungen, der Geschmack gar nicht unterschiedlich sein muss am Produkt. Aber man hat mit Bio seit den 80er Jahren verbunden, dass eben kein Pflanzenschutz, keine Gentechnik, kein Mineraldünger. Das eine und das auch von den Organisationen kontrolliert wurde. Wenn ich heute einkaufen sehe, sehe ich ganz viele Produktdifferenzierungen am Prozess. Da ist regenerative Landwirtschaft, da gibt es faire Sterne für Landwirte, die irgendwas Besonderes machen. Da gibt es Regionalgeschichten. Also ich glaube, dass auch bei den Produkten außerhalb von Bio Prozesskriterien als Unterscheidung, und das sieht man ja bei Haltungsformen, die jetzt auch entsprechend mit Siegel eingeführt werden, eine immer größere Rolle spielen werden. Und wenn wir die Innovation auf der anderen Seite sehen, Rückverfolgbarkeit, Marke ist ein ganz großes Thema natürlich bei den Produkten, werden diese Prozessdaten aus meiner Sicht in Zukunft dazu genutzt, auch Produkte zu differenzieren. Dass eine Kuh von der Bergweide kommt oder was auch immer jetzt vorstellbar ist und diese Milch dann irgendwas Besonderes ist. Ja. Oder dass es aus einer bestimmten Genetik kommt oder aus einer bestimmten Haltungsform oder aus einer bestimmten Fütterung. Und diesen Nachweis kannst du mit diesen Daten in der Kette machen. Und wenigstens, wenn ich da hinten bei meinem Produkt sitzen würde, würde ich mir schon überlegen, wo kann ich mich von Wettbewerbern differenzieren. Und da werden genau oder können genau diese Daten eine Rolle spielen. Und ich glaube, das wird in Zukunft zunehmen. Also wenn man, um ein ganz konkretes Beispiel zu sehen, CO2-Bilanz, ich glaube, da kann man ALA nennen, die ein Riesenprojekt machen, um die Klimabilanz zu verbessern, um die Nachhaltigkeit ihres Prozesses zu verbessern und dafür 200 Daten auf landwirtschaftlichen Betrieben erfassen wollen. 200 Daten in einem Pilot, um das endlich in ihrem Produkt zu machen, um eine nachhaltigere Milch zu erzeugen. Und da entstehen genau Kooperationen, wo Daten auf Betrieben erfasst werden muss, wo müssen oder werden und wo sich dann diese Milch von, ich sag mal, normaler Milch, nicht entsprechend gemessener Milch differenziert. Und ich glaube, das ist nur ein Einstieg, wenn mal die Brücke und Organisation geschaffen ist, in dieser Kette entsprechende Daten hier mit dem Ziel CO2-Reduktion zu erfassen. Und wir haben vorhin gesagt, Sensoren und Erfassung wird günstiger, einfacher, schneller, technisch lösbarer. Dann werden wir am Produkt viel mehr dieser Differenzierung sehen.
Ja, interessant. Also wenn ich das mal mit meiner Data Act Brille und meinem Laienverständnis dieses Sektors übersetze, dann klingt das so wie dadurch, dass ich jetzt als Landwirt seit dem 12. September 2025 deutlich mehr Daten aus meinen Geräten bekomme, kann ich meine Produkte, also aus meinen Prozessdaten, kann ich meine Produkte besser verkaufen, weil der Einzelhandel daraus was macht und die Endkonsumenten das honorieren. Also die Maschinendaten helfen mir, meine Profitabilität zu verbessern. Das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt.
Ich würde sagen, es ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt, weil ein Wesentliches an dem Beispiel ALA, was ich auch sagte, und ich glaube, das wird kommen, es wird eine gemeinsame Entwicklung geben, welche Daten relevant sind. Und da kommen wir wieder auf das zurück, was wir vorher diskutiert haben. Bitte erfasse nur die Daten, wovon du einen Nutzen hast, wovon du einen Nutzen in der Kette, in der Wertschöpfung oder also sprich bei den Nachhaltigkeitskriterien hat. Und da wird es sicherlich spezielle Beziehungen geben, aber wenn du dich differenzieren kannst an dem Punkt als Landwirt oder als Kette, wirst du natürlich diesen Wettbewerbsvorteil nutzen. Klar.
Es ist ja so, ne, da kann der Data Act dann auch eine Rolle spielen, ne, wenn einem der Hersteller Händler, in dem Fall eben Arla, den Landwirten bestimmte Sachen vorgibt. Ne. Früher oder später sagen sie, also wenn ihr noch unser Lieferant sein wollt, dann brauchen wir von euch folgende Daten. Und wenn dann die Landwirte sagen, die haben wir aber nicht, dann können die sagen, ja doch, die habt ihr schon, die könnt ihr schon holen, von den Herstellern eurer, was weiß ich, Milchmaschinen oder Sensortechnik oder Kameratechnik, da kriegt ihr eben schon diese Daten, das haben wir hier durchexerziert und wir haben mit manchen Landwirten, Landwirtinnen vereinbart, dass sie uns 200 Daten in Echtzeit liefern, damit wir unser Versprechen auch nachweisen können. Und das ist natürlich dann die Rückkopplung jetzt wiederum der Jurist, Juristen, vor allem Wettbewerbsrechtler, ne, gedacht. Wenn ich mit einem Alleinstellungsmerkmal oder einem besonderen Merkmal werbe, muss ich im Zweifel in der Lage sein, es nachzuweisen. Mit Bio zu werben ist extrem kritisch, ja. Und da ist natürlich schon schön, diese Daten zu haben, um dann auch den Nachweis führen zu können.
Ja, die Konsequenz ist daraus, der Landwirt entscheidet sich nicht mehr nur ein Produkt herzustellen, Milch, sondern ein Landwirt entscheidet sich dafür, in einem Produktionsprozess, in dem Fall ALA nachhaltige Milch, teilzunehmen. Ja, es ist eine unternehmerische Entscheidung des Landwirts. Und ich weiß auch, dass Landwirte auch in anderen Molkereien die treffen. Will ich bestimmte Sachen machen? Will ich Weidemilch machen? Also da gibt es viele Widersprüche, die entsprechend dazukommen. Will ich Bio machen? Will ich wie auch immer? Aber es ist eine unternehmerische Entscheidung, in welchem System ich dabei bin. Und wenn ich in einem System dabei bin und für das System auch die Vorteile generiere, hoffentlich in der Wertschöpfung, muss ich auch bereit sein, natürlich mich in dieses System zu integrieren.
Ja, ja, also das ist spannend, ne, weil dann dem Landwirt möglicherweise Entscheidungen abverlangt werden, die er vielleicht so gar nicht getroffen hätte, wenn er sich nicht in dieser Kette befinden würde. Und andererseits hat er eben auch selber Spielräume, sich da ja fortzuentwickeln und oder zu differenzieren, wie du es gerade ausgeführt hast. Gut, vielleicht zum Schluss noch, wenn du sagen könntest oder müsstest, 1, 2 oder 3 Dinge, die passieren müssen, damit es zu einem intensiveren Datenaustausch kommt, was wären so die Sachen, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten passieren müssen, damit in der Landwirtschaft sozusagen die größtmögliche Datennutzung passieren kann?
Also für mich wäre einmal wichtig, was ich vorhin gesagt habe, Rahmenbedingungen, nach wie vor Aufklärung und Information über das Thema. Das ist einfach bei einer Breite einer solchen Wertschöpfungskette, glaube ich, selbstverständlich. Der zweite Punkt ist, sehr genau zu überlegen, da sind wir bei Verbänden, sind wir auch bei Landwirtschaftsorganisationen, mit welchen Partnern rede ich über was? Und das dritte sicherlich auch mit meinen bisherigen Partnern zu gucken. Und ich weiß, dass da schon viele Vorarbeiten gemacht sind. Sind die vertraglichen und sonstigen Regelungen so, dass wir beide den gemeinsamen Nutzen davon haben?
Prima. Ja, tolles Schlusswort. Hoffen wir, dass das in diese Richtung geht. Ich glaube, dass da kann man optimistisch sein. Der Data Act ist wie in so vielen Branchen, die wir jetzt hier so kennengelernt haben in den vergangenen paar 20 Folgen, kann da Katalysator sein und ein bisschen ein Weckruf, ja, auch für die Verbände, für die Einheiten, für die Leute, die da unterstützen, eben auch für Startups. Lieber Reinhard, auch im Namen von Hubertus, dessen Internet offensichtlich ausgefallen ist, bedanke ich mich sehr für deine Einblicke hier. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel Potenzial in der Landwirtschaft und es braucht Leute für dich, die eben den Markt kennen, die ein bisschen die Wissenschaft kennen und die auch die Praxis kennen, um ja auch einschätzen zu können, oder wie man, welche Daten wir überhaupt wo brauchen.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, die Diskussion und ich freue mich auf Fortsetzung.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Den Zuhörenden sei nahegelegt, wir werden über den Data Act sprechen am 28. November bei unserem Data Navigator Day. Wir sind noch an den Einzelheiten, aber es wird auch dort einen Workshop-Charakter geben. Insofern schaut auf unsere Seite data-navigator.eu, um dort aktuell zu bleiben und euch gegebenenfalls anzumelden. Prima. So, Hubertus ist wieder da. Du hast jetzt die Chance, das Schlusswort zu sagen, nachdem du die 3 Minuten verpasst hast. Von mir war es das schon mal. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen, außer dass auch ich euch ermutige, einlade und wir uns sehr freuen, wenn ihr uns treu bleibt. Es kommen weitere spannende Folgen zu anderen Sektoren noch und auch der Agrarbereich wird demnächst nochmal beleuchtet. Vielen Dank. Und bis demnächst.
Danke.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.